Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Gleich zu Beginn unserer Sendung ein Bericht unseres Wahlbeobachters aus der Türkei. Dann richten wir unseren Blick nach Griechenland, wo es ähnliche Proteste gibt wie in den zurückliegenden Wochen in Spanien. Und zum Schluss erinnern wir dezent spöttisch an den Tod von Ludwig II. Vor 125 Jahren. Vergangenen Sonntag fanden in der Türkei die Parlamentswahlen statt. Trotz geringer Verluste eindeutiger Wahlgewinner die konservativ-populistische Partei AKP des amtierenden Ministerpräsidenten Recep Erdogan. Mit einem Ergebnis von 49,9% verfehlte sie jedoch das angestrebte Ziel einer Zweidrittelmehrheit. Sehr deutlich hinzugewonnen haben die Mitglieder der kurdischen BDP. Um die diskriminierende 10%-Hürde zu umgehen, hatte sie ihren Politikern als unabhängige Kandidaten ins Rennen geschickt. 36 kurdische Abgeordnete werden zukünftig im Parlament in Ankara sitzen. Die laizistische CHP als größte Oppositionspartei kam auf immerhin rund ein Viertel der abgegebenen Stimmen. Ihren Stimmzettel für die rechtsnationalistische MHP warfen rund 13% der Türkinnen und Türken in die Urnen. Markus von der Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten hat im Rahmen einer Delegation der Partei Die Linke die Wahlen in den kurdischen Provinzen beobachtet und entging nur knapp einem Handgranatenanschlag. Sein Bericht an Radio Z in Nürnberg.
Wir waren und befinden uns jetzt in Sirnak, in der Provinz Sirnak, das ist ziemlich im Südosten von Kurdistan, nähe irakische Grenze. Und das lief dann so ab, wir sind jeweils mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer, eine Person von der Delegation, wir sind eine 40-köpfige Delegation, welche sind fest verteilt worden auf Wahllokale, ich bin zum Beispiel rumgefahren die ganze Zeit von einem Lokal auf dem anderen auf den Dörfern. Weil besonders da eben sowas wie Wahlfälschung befürchtet worden ist oder weniger Wahlfälschung als auch Beeinflussung und Einschüchterung. Erstmal sind wir in Sirnak durch sämtliche Wahllokale durch in Begleitung des Bürgermeisters, der da von der BDP gestellt wird, von der kurdischen BDP. Und da war eigentlich alles okay. Und dann sind wir weitergefahren aufs Land, in einen Ort namens Küçlü Konak, und der ist ungefähr 30 Kilometer weg. Wir sind durch diese Landschaft gefahren, die ist wunderschön, aber es hat sich sofort dieser Eindruck bestätigt, das ist ein besetztes Land. Wir sind durch zwei Militärkontrollen durchgekommen. Ungefähr auf jedem Hügel steht irgendwie ein Militärposten oder gleich ein Stützpunkt. Wir sind dann in Küçlü Konak angekommen und sind durch die ersten Wahllokale, haben festgestellt, im ersten Wahllokal gleich gab es ein Problem. Und zwar, dass ungefähr 25 Leute, die überhaupt nicht bekannt waren in diesem Ort, der hat ungefähr 4000 Einwohner, die haben sich am Wahlamt als Wähler eintragen lassen und haben gewählt. Die haben dann diese Namen abfotografiert, das konnten wir machen, und sind dann weitergezogen. Küçlü Konak hat ein AKP-Viertel, also eine Regierungspartei, was sich einfach dadurch unterscheidet, dass es das reichere Viertel ist. Die anderen, das ist der arme und große Rest. Dann sind wir weitergezogen. Wir können so generell sagen, dass die Wahl an sich korrekt verlaufen ist. Was es in einigen Orten gab, wie zum Beispiel in Findek, das war versuchte Wahlbeeinflussung durch Leute von dieser Gülen-Sekte oder von der AKP, indem sie Menschen bedroht haben. Sie würden ihre gesamten Sozialleistungen verlieren, keinen Lohn bezahlt bekommen oder vertrieben werden, wenn der Ort die BDP wählen würde. Ja, ansonsten muss man sich vorstellen, okay, keine relativ korrekt, wenn man als korrekt ansieht, dass direkt neben einem Wahllokal sozusagen eine Militäreinheit ist. Und wenn man als korrekt betrachtet, dass auf dem Hof von den Wahllokalen, das sind immer Schulen, dass da sozusagen die schwer bewaffneten Gendarmer-Leute mit G3-Gewehren, deutsche Gewehre stehen. Und man war noch überall deutsche Panzer gesehen. Also wenn das okay, wenn man das als korrekt betrachtet, dann waren die Wahlen in der Prozedur selber korrekt. Wir haben eine kleinere Unregelmäßigkeit festgestellt bei der Auszählung. Wir sind dann zur Auszählung in das örtliche BDP-Büro. Da wurden die Ergebnisse durchgesagt, telefonisch. Und damit eben keine richtigen Fälschungen möglich sind, die wurden von den Wahlhelfern vor Ort immer durchgesagt, aus den Dörfern. Am Schluss haben nach 2,5 Stunden Auszählen ungefähr 5 Dörfer gefehlt, die alle so eine Größenordnung zwischen 100 und 200 Einwohner hatten. Und das kann eigentlich nicht sein, dass das so lang dauert für so viele Stimmen. Und tatsächlich hat sich bei 2 Ortschaften waren die dann merkwürdigerweise für die AKP, obwohl ansonsten wir 70- bis 100-prozentige Ergebnisse in dieser Gegend für die BDP hatten, also für die kurdische Partei. Besonders das letzte Ergebnis war sehr auffällig. Runde 90 von 130 haben für die AKP gestimmt, für die Regierungspartei, und der Rest für die BDP und ein paar andere. Das ist schon sehr auffällig, weil es kann eigentlich überhaupt nicht sein. Aber okay, im Verhältnis gesehen ist das so korrekt verlaufen wie noch nie, muss man sagen. Aber jetzt kommt's. Wir sind dann zurückgefahren nach Sirnak. Und in Sirnak hat die Menschenmenge gefeiert, weil im ganzen Bezirk Sirnak 72% die BDP gewählt haben und sämtliche Kandidaten gewählt wurden. Und während wir so am Feiern waren und mit der Menge mitgelaufen sind, so mehr am Ende, knallt hinter uns ungefähr 10, 15 Meter und da ist eine Handgranate eingeschlagen. Wir sind richtig knapp einem Anschlag entkommen. Und die hatten 12 Menschen schwer verletzt, einer schwebt noch in Lebensgefahr. Und daraufhin ging es dann ziemlich ab. Unmittelbar danach ist die Polizei aufgetaucht und hat in dieses Chaos oder Tränengas reingeschossen. Dann sind viele Jugendliche ziemlich wütend geworden und fingen an, mit Steinen zu werfen. Und es ist erstmal ziemlich eskaliert. Dann hat die Polizei es sich auch nicht nehmen lassen, die Leute, die zum Krankenhaus gefahren sind, um dort Auskunft zu kriegen über die Verletzten, auch noch anzugreifen, mit Tränengas anzugreifen. Die sind ins Krankenhaus eingedrungen und haben Leute rausgeprügelt. Die haben die gesamte Fensterfront von dem Krankenhaus zerstört. Das sind so die Eindrücke, die wir zuletzt hatten. Das, was so in Deutschland ankommen wird, ist wahrscheinlich, dass es ein paar Unruhen gegeben hat. Und die türkische Nachrichtenagentur Anadolu, die ignoriert das auch komplett. Also die sagt, es hat ein paar Unruhen mit ein paar Verletzten in Kurdistan gegeben und sie berichten von BDP-Leuten in Batman, die festgenommen wurden, weil sie AKP-Leute bedroht hätten. Ansonsten hört man davon überhaupt nichts. Und das ist der Hammer, weil diese Anschläge, die hat es zeitgleich in mehreren anderen Städten gegeben. Genau das gleiche Strickmuster, Handgranate in die feiernde Menge. Wahrscheinlich habt ihr überhaupt noch nichts davon gehört. Hört schöne Geschichten über die tollen türkischen Wahlen.
Welchen Eindruck habt ihr denn vom Wahlkampf gehabt?
Der Wahlkampf hier in den kurdischen Gebieten ist natürlich total geprägt von der BDP. Allerdings, viele von der BDP haben erzählt, sind festgenommen worden im Vorfeld. Wir waren irgendwie auch mal kurz in Ahmet, in Diyarbakir, und haben an einer Feier teilgenommen von den Samstagmüttern, die Aufklärung über die Verschwundenen einführen. Das sind alles Mütter, wo Kinder verschwunden sind oder tot sind. Da war unter anderem die später gewählte Abgeordnete Leyla Zana dabei. Während die eben dort gestanden sind, kam sozusagen die AKP vorbei und hat heftig provoziert mit Autos und Hupen. Und der Wahlkampf war ziemlich aggressiv. Der Erdogan ist in Kurdistan aufgetreten und hat Hass gepredigt. Das war richtig gefährlich, weil er tatsächlich Reden gehalten hat, die Völker aufeinander aufhetzen. Von daher, die Situation ist auch geprägt davon, dass am 15. jetzt der Waffenstillstand der PKK ausläuft und momentan noch irgendwie Verhandlungen im Gange sind. Aber jetzt viele Kurdinnen und Kurden, die sehen das natürlich, diese Anschläge jetzt als die Antwort des Staates auf ihre Forderungen. Einen fairen Wahlkampf gibt es hier nicht. Dieses Land ist besetzt, überall an jeder Stelle steht ein Militärposten. Die fühlen sich auch ziemlich sicher, weil sie wissen, die PKK hat einen Waffenstillstand verkündet schon länger und die wird ihn auch einhalten. Also die Aggressivität, die liegt eindeutig auf der türkischen Seite, auf der Seite des türkischen Staates, weil die Soldaten, die spazieren auf der Straße rum, die machen gar keine großen Schutzvorkehrungen. Die haben bloß überall ihre Stützpunkte stehen, schwer bewaffnet und zeigen sozusagen Präsenz und versuchen auf diese Weise einzuschüchtern. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem der Wahlkampf stattgefunden hat.
Die Kurdenpartei BPP scheiterte an der 10%-Hürde.
Die Kurdenpartei hat es schlau gemacht. Okay, sie wusste, sie wird an der 10%-Hürde scheitern. Deshalb hat sie einen Wahlblock aufgestellt mit unabhängigen Kandidaten. Über direkt gewählte Leute kriegt man durchaus im Parlament. Und das Ergebnis war jetzt das, dass die BDP mit ihrem Wahlblock sozusagen ein Bündnis mit anderen linken Parteien 36 Abgeordnete ins türkische Parlament gebracht hat. Das heißt 15 mehr wie bei den letzten Wahlen. Die sind der eindeutige Wahlsieger. Das ist das Positive, was aus dieser Wahl hervorgegangen ist, dass BDP überall zugelegt hat in den kurdischen Gebieten erst noch und zweitens eine optimale Anzahl an Kandidaten ins Parlament gebracht hat. Die haben keinen Pfennig Wahlkampfhilfe gekriegt, dazu muss man eine Fraktion sein. Dieser Wahlkampf wurde komplett von ihnen selbst finanziert, also oder von der kurdischen Bevölkerung, und die ist nicht eben reich. Da ist eigentlich das gesamte Volk drin involviert, und da macht jeder, die Taxifahrer oder die irgendwelche Fahrunternehmer, die machen Fahrdienste oder die Restaurants bieten Essen an und so weiter und so fort. Also das läuft echt richtig sozialisiert, kann man fast sagen, ja.
Freie Fahrt für den freien Euro, vielleicht ist das ja auf den Punkt gebracht, das Prinzip EU. Ganz falsch ist es jedenfalls nicht. Jede Krankenpflegerin und jeder Bauernhof lebt im ach so freien Wettbewerb mit jedem anderen in der EU. Und was hat das mit unserem nächsten Thema, den Protesten im Süden Europas, zu tun? Recht einfach. In Ländern wie zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland wird mit modernsten Maschinen und seit Jahren nicht gestiegenen Löhnen enorm billig produziert. Wer es nicht glaubt, nimmt eine der vielfältigen Statistiken zu den Lohnstückkosten zur Hand, mit anderen Worten jedenfalls die Billigkonkurrenz, beispielsweise aus der BRD, und die Finanzmarktwetten gegen die südeuropäischen Länder drehen denen ökonomisch den Hals zu. Noch mehr sparen, heißt es dann von Tagesschau bis Bildzeitung. Dabei wird vergessen, dass die ganzen Kredite Griechenland in den zurückliegenden Jahren geradezu aufgedrängt wurden für, wieder Ökonomensprech, Strukturanpassungsmaßnahmen. Und schwupps, ist die Falle zu. Wiederholt berichtet haben wir in unserer Sendung über die Proteste der hierüber Empörten, der Indignadas in Spanien. Heute ein Blick also nach Griechenland, auch dort Proteste gegen die Sparpolitik gegenüber den Kleinen seitens der Regierung. Täglich sind Tausende auf der Straße, heute der 21. Protesttag in Folge. Mehr als 200.000 Menschen waren es Ende der vergangenen Woche quer durchs ganze Land. Seit dem 26. Mai ist in Athen der Syntagma-Platz, der Platz der Verfassung, besetzt. Aus dem Protest gegen das Sparpaket wird ein Laboratorium der Selbstorganisation der empörten Bürger, griechisch der Aganakzimeni. Ein Interview mit dem Politologen und Aktivisten Serafim aus Athen.
I would say that it is enthusiasm, it is elation, even people were so happy about this thing happening. Of course, this doesn't mean that it is not also political.
Ich würde sagen, es war Enthusiasmus, sogar Begeisterung. Die Leute waren so glücklich über das, was da passierte. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch politisch ist und Botschaften des Zorns und der Empörung einschließt. Aber wir haben eine erste Stufe überwunden, auf der bloß Wut ausgedruckt wird, hin zu etwas Kreativerem, auf der Suche nach Möglichkeiten, dem Handeln zu Einfluss und politischer Wirkung zu verhelfen. Sehr eindrucksvoll ist, dass auf diesen Versammlungen, die täglich stattfinden, auf einem bewundernswert hohen Niveau diskutiert wird. Du wärst überrascht, denn es sind viele Leute dabei, die noch nie Erfahrung in politischen Diskussionen machen konnten. Es gibt Diskussionen darüber, was zu tun ist, und darüber, in welchen Formen die Versammlungen organisiert werden können, wie Aktionen geplant und ausgewertet werden können. Ganz reelle politische Probleme werden in sehr tiefgehender Weise und mit großem Geschick erörtert. und sie versuchen, alle politischen Funktionen abzudecken. Die Versammlung hat praktisch gesetzgebende Funktion. Sie arbeitet Regeln aus, es gibt Ausschüsse, die nach Fachleuten für spezielle Fragen suchen. Das nur als groben Überblick. Und dann sind sie auf der Suche nach exekutiven Kräften, die dafür zuständig sind, Aktionen zu organisieren.
With the general framework, and then they're seeking some executive powers in terms of, organizing things.
Wie werden Entscheidungen getroffen? Gibt es Mehrheitsentscheidungen oder versucht man einen Konsens zu erzielen?
You have about 3,000 or 4,000 people at the least. Yesterday, people spoke about.
In der Versammlung sind mindestens 3,000 or 4,000 Menschen. Gestern sollen 8,000 bis 10,000 Menschen teilgenommen haben. Das funktioniert dann so, dass es ein kleines Komitee aus 5 oder 6 Personen gibt, die die Diskussion leiten. Denn bei so vielen Menschen können nicht jeden Tag alle sprechen. Und viele wollen auch gar nicht in die Diskussion eingreifen. Aber alle die, die etwas sagen wollen, ziehen eine Nummer. Und dann werden sie durch ein Zufallsverfahren ausgewählt. Jeder hat 1,5 Minuten zur Verfügung, um öffentlich vor dem Mikrofon zu sprechen, und alle anderen hören zu. Und das Komitee, das den Prozess beaufsichtigt, notiert alle Vorschläge, die dabei gemacht werden. Am Ende fasst jemand das zu 5 oder 6 Anträgen zusammen. Alle, die dafür sind, heben die Hand. Es ist sehr leicht zu sehen, welcher Antrag eine deutliche Mehrheit hat und welcher nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sich die Stimmen nur schwer zählen lassen, dann geht die Diskussion weiter. Der Punkt wird auf den nächsten Tag verschoben. Oder es wird ein Extratermin vereinbart, um dieses Thema zu diskutieren. Es geht sehr demokratisch zu und die Leute achten sehr darauf, dass nicht jemand die Geschichte an ihrer Stelle erzählt. Das heißt, dass die Protokolle der Entscheidungsprozesse des jeweiligen Tages selbst zur Abstimmung gestellt werden und die Menschen kontrollieren, wie ihre Diskussionen dabei wiedergegeben werden. So funktioniert das zumindest zurzeit. Gleichzeitig gibt es in verschiedenen Stadtvierteln von Athen kleinere Versammlungen, die sich zurzeit teilweise noch im Aufbau befinden.
Several neighborhoods of Athens, you have smaller assemblies. They're being in the process of sort of establishing themselves.
Ich möchte noch einmal kurz zu den Personen auf dem Syntagmaplatz zurückkehren. Welche Rolle, denkst du, können Frauen, Migrantinnen oder andere sozial marginalisierte Gruppen dort spielen?
Yesterday, someone from, actually I've seen two or three or four times people, migrants from Syria, from Pakistan, from Iran.
Gestern habe ich tatsächlich 2, 3 oder 4 Mal gesehen, wie Migranten aus Syrien, Pakistan, Iran an den Diskussionen teilgenommen haben. Gestern hat jemand gesprochen, der eine Gruppe von Migrantinnen repräsentierte. Einige davon sprechen nicht sehr gut Griechisch, aber alle applaudieren ihn. Die Migranten haben das Gefühl, Teil der Bewegung zu sein, genauso wie alle anderen. Es gibt keine Unterschiede zwischen Griechisch und Nicht-Griechisch. Und was die Frauen angeht, habe ich nicht das Gefühl, dass sie eine geringere Rolle bei dem spielen, was passiert. Unter den Leuten, die sich in die Diskussion einschalten und vor der Versammlung sprechen, sind zahlenmäßig ungefähr genauso viele Frauen wie Männer. Gestern zum Beispiel war es eine Frau, die den Vorsitz über das Treffen innehatte. Und das war keine Fördermaßnahme, das war ganz natürlich. Nicht so, dass ich eine Frau erst sprechen lassen müsste, sondern Frauen greifen sehr regelmäßig in die Diskussion ein.
It's not that we should let a woman speak for a change. No, I mean, women come into the discussion very regularly.
Würdest du sagen, dass die sogenannte Syntagma-Bewegung verschieden ist von den bisherigen Protesten in Griechenland, die sich jetzt schon seit Jahren fortsetzen? Oder ist sie nur ein weiterer Schritt innerhalb dieser langfristigen Bewegung?
I think that it's the latter. I think that the people who go to Syntagma, it's not that they came from another planet. And it's just that now they have the opportunity to say what they really think. So in that sense.
Das Letztere, denke ich. Die Leute, die zum Syntagma-Platz kommen, kommen ja nicht von einem anderen Planeten. Nur haben sie jetzt die Gelegenheit, zu sagen, was sie wirklich denken. Zwar verkörpert die Syntagma-Versammlung definitiv ein Wandel oder eine Praxis der impliziten Kritik an der Wirksamkeit früherer Formen kollektiven Handelns.
The Syntagma movement represents a synthesis of previous and forms of action and political projects.
Aber ich würde die Syntagma-Bewegung eher als eine Synthese vorhergehender Handlungsformen und politischer Projekte bezeichnen. Es ist nicht so, dass die anderen Bewegungen verschwinden würden. Die gibt es noch immer und sie stehen im Dialog miteinander. Alle anerkennen, dass der Syntagma-Platz etwas Besonderes ist. Es ist nicht nur ein Protest, es ist der Versuch, in embryonaler Form die Grundzüge einer allgemeinen Alternative zu entwerfen.
Hältst du diese neue Tradition für wichtig, einen Platz zu haben, um sich zu treffen? Das heißt, einen zentralen, lokalisierbaren Ort, der auch zu einem starken Symbol wird, wie der Tahrirplatz, der Syntagma-Platz oder die Porta del Sol?
Obviously, it has happened like from Tunisia to Egypt to Spain to Greece and so on. But beyond that superficial similarity, it is also important because.
Das war offensichtlich so. Von Tunesien nach Ägypten, Griechenland, Spanien und so weiter. Aber über diese oberflächliche Ähnlichkeit hinaus ist es auch wichtig, weil Menschen dort etwas tun. Sie wollen nicht nur von der Regierung gehört werden. Nicht nur das, sie fangen gerade an zu denken, dass ihre eigenen Regeln haben können und versuchen können, einen wirklichen Wandel zu bewirken. Das heißt nicht, dass sie nicht auch politischen Druck auf den Staat ausüben. Aber es passiert etwas, das den Menschen das Gefühl gibt, dass sie mächtig sind. Sie können wirklich einen Unterschied machen, denn sie diskutieren, sie entscheiden und sie handeln nach ihren Entscheidungen. Das entspricht in der konventionellen Politik der legislativen und der exekutiven Funktion. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung, die man allein bei einer Demonstration oder einem Streik nicht machen kann. Obwohl all diese Kundgebungen und Ereignisse wohl mit dem Versuch begonnen haben, zu imitieren, was anderswo passierte, haben sie inzwischen interne Gründe, weiter zu bestehen. Sie treiben aus eigener Kraft an. Daher glaube ich auch, dass zunächst eine Fortsetzung, dann auch eine Ausbreitung in andere Länder wahrscheinlich ist.
Now they have internal reasons for lingering, for continuing. Because of that, I think it is very likely first to continue and then also to spread in other countries of Europe as well.
Sonntag am Starnberger See bei München. Tausende Bayern feiern ihren ehemaligen Herrscher Ludwig II. Am 13. Juni vor 125 Jahren war der bayerische König und sein Psychiater Bernhard von Gudden, der ihn kurz vorher für verrückt erklärt hatte, tot im Starnberger See gefunden worden. Die Todesumstände sind bis heute unklar. Wunderbar sowas für Legenden und Mythen. Aber was interessiert uns hier an dieser Stelle ein irrer König von damals? Freunde der Demokratie und des Wassersports haben dieses Jubiläum für ein antimonarchistisches Badeevent genutzt. Der reaktionäre Wittelsbacher Ausgleichsfonds wollte die Aktion zwar verbieten lassen. Die Verhandlungen der demokratischen Wasserfreunde mit dem Landratsamt Starnberg, der örtlichen Polizei und dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds haben dann aber doch ergeben, dass die Demokraten ihre staatsbürgerlich wertvolle Veranstaltung Bayern geht baden am gestrigen Montag an dem von ihnen gewünschten Ort und in der von ihnen gewünschten spöttischen Form abhalten durften. Sogar ein Ludwig-Double hatten sie dann dabei, übliche Schwimmhilfen, eine Krone und ein aufblasbares Krokodil. Mit dem Mitglied des Vereins, das andere Bayern, Karl Ludwig Reichert, sprach Radio Lore aus München bereits vor der Veranstaltung. Diesen kleinen Schönheitsfehler unseres Beitrags aus der Redaktionskiste Buntes und Vermischtes ersuchen wir euch aufs Untertänigste zu verzeihen.
Ich bin ja kein offizieller Sprecher des Vereins. Ich bin ja ein Neumitglied und eigentlich nur Beisitzer, aber den Verein gibt es schon ziemlich lange und ich denke, der ist gegründet worden in den 70er Jahren als Verein für demokratische Kultur im Freistaat. Und das ist wohl auch die Zielsetzung. Das heißt, dass wir versuchen wollen, durch bestimmte Aktionen und durch Veröffentlichungen die Demokratie und den Gedanken der Demokratie in Bayern zu stärken. Das muss aber nicht unbedingt immer bierernst geschehen.
Und der Verein Das andere Bayern ruft für den 13. Juni, also für den kommenden Montag, unter dem Motto Schluss mit der Ludwigserei, Bayern schwimmt sich endlich frei, alle Demokraten, Freischwimmer und Wasserratzen dazu auf, zum Starnberger See zu kommen. Was wird dort stattfinden?
Dort wird ein kulturelles, staatsbürgerlich wertvolles, aber auch satirisches Programm stattfinden ab 15 Uhr. Unter anderem wird Maria Peschek, die Kabarettistin, eine Festrede halten. Musikalisch umrahmt wird das Ganze durch parodistische Wagner-Opern und Ouvertüren von den Opern Bayern, zumindest von der instrumentalen Fraktion aus. Und dann gibt es noch einige spontane und überraschende Beiträge, über die ich jetzt noch nichts verraten kann. Nur vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir sind also sehr hart dran an dem berühmt-berüchtigten Reptilienfonds. Das ist dieses Bestechungsgeld, das der damalige Reichskanzler Bismarck dem armen, geistig schon umnachteten König Ludwig zum weiteren Ausbau seiner Schlösser angeboten hat, gegen dessen Zustimmung zum Deutschen Kaiserreich. Und was dann aus dem Deutschen Kaiserreich geworden ist, das wissen wir ja alle zur Genüge und leider.
Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds wollte die Badeaktion verhindern. Was störte die Damen und Herren?
Das wissen wir nicht so genau, weil wir ja nicht monarchisch denken und monarchistisch. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds ist nach meinen Informationen im Jahr 1923, das politisch eines der reaktionärsten in ganz Bayern war, eingesetzt worden. Offensichtlich als Kompensation für den schwerwiegenden Satz, den Erich Mühsam, als die Bayerische Räterepublik lief und Bayern zum Freistaat wurde. Der hat nämlich gesagt, die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt und das wollten wohl einige Herrschaften nicht so gern und einige wollen es auch immer noch nicht. Wir als Basisdemokraten sind eher der Ansicht Erich Mühsam und sagen, es ist okay, wenn sich die gelbe Presse und die Boulevardzeitungen um das Schicksal irgendwelcher Adeliger oder Monarchen und solcher Leute kümmert. In der realen Politik und im realen Leben der Menschen haben die alle nichts verloren.
Der König Ludwig II. Ist ja nun schon seit 125 Jahren tot. Welche Anlässe und Gründe gibt es heute im Jahr 2011, so viel Rabatz gegen ihn zu machen?
Wir rätseln in einer ganz anderen Richtung. Welchen Anlass und welche Gründe gibt es, eine hochdotierte, üppigst finanziell ausgestattete Landesausstellung zu diesem Herrn zu veranstalten? Das ist unser Problem. Der Bildungsstand in Bayern ist niedrig und der wird nun leider durch solche Ausstellungen, die noch dazu in ganz wesentlichen Teilen wichtigste Informationen über diesen armen Menschen überhaupt nicht thematisieren, absolut nicht gehoben. Deswegen unsere Aktion, wir wollen auch darauf hinweisen, dass in Bayern Leute leben, hier und jetzt, die Bildung viel dringender nötig haben als irgendwelche mythologische Exzesse in Form einer lobhudeligen Ausstellung.
Und hat sich der Verein Das andere Bayern für eine Todesart von Ludwig II. Entschieden?
Nee, das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Also da können die einschlägigen Spekulanten spekulieren, so viel sie wollen. Um es auch ganz klar zu sagen, es geht uns nicht um die Person Ludwigs. Der war arm genug dran. Ich meine, auch schon familiär bedingt, der Bruder wahnsinnig, er auch nicht ganz richtig im Kopf offensichtlich und dann noch nicht Schwimmer oder schlechter Schwimmer oder ertrunken worden oder erschossen oder was weiß ich. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass in Bayern Demokratiedefizite bestehen und da ist uns diese Wittelsbacherei gerade recht, um da auch mal wieder den Finger in die Wunde zu legen. Ich sage nur ein Stichwort zum Beispiel nur freier Zugang zu Seeufern. Da ist der Starnberger See ja das ideale Beispiel dafür.
Welche weiteren Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für Menschen, die sich mit Ludwig II. Noch nicht so gut auskennen?
Also wir empfehlen ganz dringend das klassische Werk von Karl Amery, Leb wohl, geliebtes Land der Bayern. Das ist zwar schon vor einiger Zeit erschienen, aber die Kapitel gerade über den Fall Ludwig II. Und so weiter sind brillant und enthalten alle nötigen Informationen.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis morgen.